dass man zusammen, sage ich jetzt mal, als Leuchtturm-Duo, Trio, was auch immer, auftreten kann. So, weißt du, ist jetzt
Leuchtturm-Duo. Coding Buddies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung und aktueller Tech-News. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Coding Buddies Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dabei sind natürlich wieder meine Wenigkeit Tino und der fantastische Fabi. Moin Fabi.
Hallo.
Was geht ab? Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Ja?
Ja, lass uns starten. Let's go.
Let's go. Wir haben uns ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute eine besondere Folge überlegt. Und zwar wollen wir doch heute mal quasi mitteilen, was so unsere 5 Learnings der vergangenen Jahre in Bezug auf Softwareentwicklung waren. Wir haben ja jetzt schon ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet und auch unsere Erfahrung gesammelt und wollen ja heute einfach mal so die 5 großen Punkte raushauen. Hast du dich vorbereitet? Sind dir 5 eingefallen?
Ja, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, dass wir zusammen auch auf so unsere 5 Learnings kommen. Genau, und dann würde ich sagen, lass uns doch mal mit dem ersten anfangen. Wie wär's, wenn du einfach gleich, hast du schon eingeleitet, wenn du gleich erstmal mit dem ersten Learning startest?
Ja, kann ich gerne machen. Den ersten Punkt, den wir uns überlegt haben, der fällt unter das Stichwort probieren geht über studieren. Und das meint einfach damit, dass wir uns überlegt haben oder gelernt haben in den Jahren, dass es immer gut ist, einfach loszulegen. Nicht lange grübeln, also klar, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, was man implementieren möchte, keine Frage, aber man neigt schnell dazu, das zu verkomplizieren. Das heißt, dass man anfängt, sich schon über Probleme Gedanken zu machen, die eigentlich noch gar nicht die Problemstellung an sich sind. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch sogenannte MVPs, das ist ja so Minimal Valuable Product und die zielen ja darauf ab, dass man sagt, okay, versuch erstmal das, was dein Produkt oder deine Software, die du dir überlegt hast, was die machen soll, wirklich im kleinsten Rahmen, was müssen für, sag ich mal, Funktionalitäten drin sein, die mindestens da sein müssen, damit das deine Software, dein Produkt, was du machen möchtest, damit es überhaupt funktioniert. Und nicht mehr. Ne? Also genau. Sowas gibt es ja zum Beispiel.
Genau. Und da ist ja der Punkt, warum macht man sowas? Weil sich genau so eine Anforderung ja ändern können oder weiterentwickeln können. Das heißt, du weißt ja zum Anfang noch gar nicht, was alles noch so kommen könnte. Jedenfalls ja, genau. In der Realität.
Ja. Ne? Na, ich kenne das halt zum Beispiel, was ich auch öfter schon erlebt habe selber, ist, dass man irgendwie was programmieren möchte und sich denkt, hey, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, also wir haben jetzt das und stell dir mal vor, aber später kommt noch irgendwie was Neues rein, ne, dass man sich dann überlegt, ja und dann kann man vielleicht schon mal irgendwie was Neues reinprogrammieren, was eigentlich noch gar nicht da ist, aber vielleicht kann man sich später Arbeit abnehmen, ne? Und das führt aber unweigerlich irgendwie dazu, das ist zumindest mein Learning, was ich auf jeden Fall unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann, dass man im Endeffekt genau das programmieren soll, was man erstmal überhaupt machen will. Führt genau in diesem Gedanken vom MVP. Und alles andere, was darüber hinausgeht, verkompliziert erstmal nur den Code und bläht den logisch überhaupt irgendwie auf. Und das Ganze hat auch einen Namen. Also das heißt Jagni. Das klingt ein bisschen komisch. Heißt im Endeffekt ausgesprochen you ain't gonna need it. Also wenn du es nicht brauchst, dann mach's erstmal nicht. Und wenn du es brauchst, dann implementier es hinterher.
Genau. Und dafür gibt es ja auch das wunderbare Refactoring später. Also genau, das würde ich sagen, wäre auf jeden Fall so unser erstes Learning, was du, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, mitnehmen kannst. Commons doing, fang einfach an, der Rest entwickelt sich, während du es programmierst.
Und programmier nur das, was auch wirklich notwendig ist am Anfang.
Ganz genau. Ja, zweites Learning. Was hast du?
Ja, also ist ja auch ein Lieblingsthema von mir irgendwie. Stichwort testen. Und zwar das zweite Learning ist, nicht getesteter Code ist fehlerhaft. Bisschen provokant natürlich.
Ja.
Aber es geht halt einfach darum, dass es durchaus wichtig ist, seinen Code zu testen. Ich weiß nicht, du, Tino, kennst wahrscheinlich auch so ein perfektes Beispiel. Du hast es schon mal so ein bisschen gerade angesprochen, wofür beispielsweise es wichtig ist, dass man Tests hat. Möchtest du das mal gerne uns
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich denke mal, du möchtest auf das Refactoring hinaus. Genau. Dazu möchte ich mal kurz ausholen. Testen, also was damit gemeint ist, ist ja auch vor allem automatisierte Tests. Also wirklich Testfälle zu schreiben.
Guter Punkt.
Weil viele Leute, die ich kennengelernt habe, auch Entwickler, neigen dazu, manuell zu testen. Gerade wenn es jetzt so Oberflächen sind, also Benutzeroberflächen, dann testen sie das durch, was sie gerade implementiert haben. Es funktioniert und dann ist das Thema abgehakt.
Weil du meinst so klicken oder was? Dass man sich so
selber also manuelles Testen. Keine Ahnung, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Du kannst natürlich auch irgendwelche Funktionen schreiben und gibst ein paar Testwerte rein und guckst, ob es läuft und dann ist das für dich in Ordnung. Das Problem dabei ist ja jetzt, und deswegen hast du das wahrscheinlich gerade angesprochen, ist ja, wenn ich jetzt anfange zu refactoren oder sich meine Anforderungen ändern und ich am Code Sachen ändern muss, dann ist es ganz schön schwierig, zuversichtlich zu sein, dass alles noch läuft, wenn ich es nicht nochmal per Hand alles durchtesten möchte. Und das ist ein enormer Aufwand, weil je größer die Software wird, desto aufwendiger ist es ja logischerweise, alles manuell abzutesten oder auch noch alles im Kopf zu haben, was man abtesten möchte. Und genau da kommen ja dann die automatisierten Tests quasi ins Spiel. Also zum einen Testfälle schreiben, die ich laufen lassen kann und sie bestenfalls auch noch zu automatisieren, dass alle Tests immer durchlaufen, wenn ich halt Änderungen gemacht habe.
Da habe ich noch ein kleines Beispiel dafür, weil mir wurde mal erzählt, dass quasi, das war eine junge Frau, die eigentlich im Endeffekt gar nicht irgendwas mit IT zu tun hatte, aber ein, ich sag mal, entfernter Kollege hat quasi so ein Tool programmiert. Und er hat dann immer wieder nachgefragt bei der jungen Frau, ob es denn vielleicht möglich wäre, dass sie mal ein bisschen durchtesten kann, ob das so funktioniert. Und dann hat sie mir erzählt, ja, das habe ich dann auch gemacht. Und am Ende ist es aber so gewesen, dass er irgendein neues Feature eingebaut hat und, sage ich mal, Seite A hat super funktioniert, aber es waren auf einmal Fehler auf Seite B, die vorher gar nicht aufgetreten sind.
Und welche Side-Effects die
entstehen. Genau, Side-Effects. Und dann meinte sie halt eben auch, ja, dann teste ich das da eine halbe Stunde durch und das ist okay. Und dann auf einmal sind aber Fehler irgendwo anders. Und dann muss ich das danach wieder eine halbe Stunde testen. Also es ist unglaublich zeitintensiv, manuell zu testen, weswegen es halt unglaublich wichtig ist, eine Testautomatisierung zu haben.
Genau, sehr guter Punkt, sehr gutes Beispiel, weil genau das ist es denn am Ende. Je größer alles wird und das alles wieder abzutesten, ist eine absolute Katastrophe.
Ja.
Genau. Ein Punkt, den man dabei auch noch nennen könnte, ist, dass natürlich Tests auch eine gewisse Art und Weise von Dokumentation ist, wenn sie gut geschrieben sind. Das heißt, die Testnamen gut vergeben sind, richtig?
Das ist auf jeden Fall wichtig. Also, weil ich, das ist zum Beispiel auch ein, wie gesagt, ist ja ein Learning, was wir den Zuhörerinnen und Zuhörern hier mitgeben wollen. Und genau das ist mir zum Beispiel mal also habe ich mal erlebt auch, dass ich habe mir angeguckt, eine Komponente, Code, sage ich jetzt einfach mal, und ich wusste nicht, was da passiert. Hab mir dann den Test dazu angeguckt, weil ich mir dachte, okay, es gibt dazu Tests, alles klar, ist ja super. Und hab mir dann ein bisschen herausgesucht, welcher Test genau dafür zuständig ist, was ich gerade wissen möchte. Und dann habe ich diesen Test gefunden und hab aber gemerkt, dass dieser Test einfach komplett gar nichts ausgesagt hat. Also es wurde überhaupt nicht beschrieben im Testnamen, was eigentlich da passieren soll. Also der Test war korrekt und hat genau das abgetestet, was er abtesten sollte, aber ich wusste überhaupt nicht, was dieser Test tatsächlich tut, weil ich nicht wusste, was für eine Funktionalität steckt denn jetzt genau dahinter. Also ich habe so ein bisschen rumprobiert und habe gemerkt, okay, wenn ich das mache, wird der Test rot, also muss der Test sich ja wahrscheinlich irgendwie um diesen Part kümmern. Dass dieser Test sozusagen diesen Code covert. Aber was der Test genau gemacht hat und welche Funktionalität dann wirklich dahinter gesteckt hat, hat sich mir nicht ergeben. Und dann habe ich mir das halt im Endeffekt angeguckt und habe im Endeffekt diesen Testnamen einfach umgeschrieben, sodass man dann im Nachhinein einfach besser merken konnte, oder wenn du jetzt als Außenstehender wieder raufguckst und dir wieder das Gleiche passiert, dass du siehst, okay, hier wird zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ganz blöd, ein Button disabled, wenn irgendeine Eingabe noch nicht stattgefunden hat, beispielsweise. Ne? Und ja. Das muss man halt aber auch in einem, sag ich mal, in einem richtigen Namen verpacken, damit man damit auch irgendwas anfangen kann.
Ja gut, dafür gibt es ja aber auch Konventionen. Ne? Also es gibt ja, je nachdem welches Test-Framework man verwendet, gibt es ja aber da schon Konventionen, wie man die Tests benennen kann, um einfach eine Hilfestellung zu haben, dass da vernünftige, also dass man sogar, also wie du ja schon meintest, so Sätze bilden kann, ne? Es soll den Button disablen, wenn Eingabe A fehlt, zum Beispiel.
Genau.
So, ne? Genau. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und ich merke gerade, Testen ist ein Riesenfeld und da sind wir ja auch absolute Verfechter von. Wäre vielleicht einfach mal eine eigene Podcast-Folge wert. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf.
Auf jeden Fall.
Sollten wir an der Stelle jetzt aber mal unterbrechen. Ich denke, wir haben den Punkt ausreichend erläutert. Nur noch mal abschließend zu dem ganzen Aufwand und den Vorteilen von Testen. Warum wir gesagt haben am Anfang, nicht getesteter Code ist fehlerhaft. Weil man einfach davon ausgehen kann, dass sich über Zeit Fehler einschleichen werden. Und wenn du dann keine Tests hast, die diese Fehler erkennen, hast du ein Problem. Wo willst du anfangen? Das ist ein Riesenaufwand.
Genau. Der Zeitaufwand ist hinterher deutlich höher, den Fehler zu finden, als ihn im Vorfeld vielleicht prophylaktisch zu vermeiden.
Ganz genau.
Ja, dann lass uns doch zum dritten Punkt kommen.
Ja, als dritten Punkt habe ich, lass dein Ego raus, beziehungsweise sei kein Hero. Würde ich auch kurz fassen, weil wir haben eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Ich glaube, die ist jetzt 2 Folgen her. Also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, 1-2 Folgen zurück, falls sich das Thema über das, was wir jetzt sagen, hinaus interessiert, hört ihr gerne die Podcast-Folge an. Ansonsten nochmal kurz zusammengefasst, finde ich, beschreibt es am besten, wenn man sagt, Teamwork ist alles. Es schafft Vertrauen im Team, man muss Wissen teilen, man soll den Input nutzen von anderen und nicht nur nutzen, sondern auch Input geben, ganz wichtig. Es ist nicht dem Projekt geholfen, wenn man irgendwie Wissen für sich behält. Beispielsweise, genau. Ich habe jetzt verschiedene Zeilen Code geschrieben, die sind halt ein bisschen tricky und ich habe mir da was Geiles überlegt, aber das ist schon echt eine Meisterleistung, also das werde ich jetzt mal nicht teilen oder irgendwie erklären, wie ich das gemacht habe, weil das einfach zu geil ist. Ich meine, so eine Einstellung bringt niemand weiter.
Ja, also weißt du, was ich meine? Da sind wir dann ja beim Thema Heroes, ne? Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber mir ist es schon mal über den Weg gekommen, ob das jetzt, sage ich mal, nur ein Spaß war oder total ernst gemeint oder vielleicht im Spaß ein bisschen ernst mit dabei war. Aber ich habe auf jeden Fall schon sowas mal gehört wie, haha, wenn ich das erzähle wenn kein anderer dieses Wissen hat, dann kann man mich ja gar nicht feuern. So, also, weißt du?
Ja, da bin ich nicht ersetzbar.
Genau. Ganz und genau. Das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, vielleicht Spaß, vielleicht Ernst, vielleicht von beides ein bisschen, aber im Endeffekt bringt das halt niemandem was, weil angenommen, du möchtest irgendwie in der Arbeitswelt mal in Urlaub gehen und irgendjemand geht in Urlaub, du sitzt da und denkst dir, okay, ich muss jetzt vielleicht an Stelle X, Komponente X, was auch immer, muss ich etwas ändern. So, und jetzt denkst du dir, irgendwie habe ich gerade ein ungutes Gefühl, weil ich nicht genau weiß, was da passiert. Irgendwie fehlt mir da Wissen, um daran weiterzuarbeiten. Und das ist genau ein Hinweis darauf, dass es irgendwie so eine gewisse Art von Hero-Bildung im Team gibt. Genau. Das heißt, Wissen, was quasi nur an einer Person hängt. Und das ist natürlich blöd. Und das sollte auf jeden Fall vermieden werden, damit einfach wirklich auch quasi jeder ein gutes Verständnis hat, dass jeder auch frei im Team ist, auch zum Beispiel Urlaub zu machen oder wenn jemand krank wird, das sind alles natürlich Probleme, wenn man eben solche Wissensinseln aufgebaut hat.
Ja, man kann halt echt ganz klar sagen, dass das echt Gift für das Projekt ist, ne? Wenn sich so Heroes bilden. Ja. Weil, wie gesagt, Krankheiten kommen vor und wenn dann der Kollege ausfällt und da einfach das komplett brach liegt, das Thema, und da niemand weiter dran arbeiten kann, beziehungsweise es extrem Zeit kostet, sich da reinzuarbeiten, dann ist das pures Gift für das Projekt.
Definitiv. Na,
weil im Fokus sollte ja immer die Softwareentwicklung und die Qualität der Software stehen und nicht irgendwie das Ego des Einzelnen. Also ich meine, was hat man davon? Es bringt, also am Ende schadet man sich ja wieder selbst.
Genau.
Wenn man den Gedanken mal zu Ende geht. Ne? Du kannst zwar der Hero sein, aber wenn das Projekt am Ende dann krachen geht, weil es einfach nicht fertig wird oder keine Ahnung, dann stehst du ja auch nicht mehr so cool da am Ende.
Ja, da ist niemandem geholfen.
Genau. Deswegen als Learning, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, seid kein Hero. Teamwork ist alles.
Und was ist auf jeden Fall sehr gut geeignet, um sowas auch zu vermeiden? Zum Beispiel Pair-Programming, haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Hört es euch an, wenn es
mal eine Side-Note hier. Genau, Pair-Programming ist natürlich super dafür, weil du da einfach das Wissen von Grund auf teilst und zusammen aufbaust.
Genau.
Ja, hast du noch einen weiteren Punkt?
Der vierte Punkt, den wir uns überlegt haben, ist: Schau über den Tellerrand. Das bedeutet im Endeffekt, dass man sich wirklich immer wieder neu ausprobieren soll. Man soll, am besten ist es, wenn man neue Frameworks ausprobiert, die auch zum Beispiel neu auf den, ich sag mal, Markt gekommen sind, neue Sprachen oder auch Sprachen, Frameworks, die es bereits gibt, einfach mal auszuprobieren, um einfach ein bisschen größeres Wissen in die breite Masse aufzubauen. Das heißt, wenn man überall so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Wissen aufbaut und dann irgendwann tiefer einsteigen muss, dann macht es ja Sinn, irgendwann zu sagen, okay, das Wissen kann ich mir aneignen, aber diesen groben Überblick zu haben am Anfang, der macht Sinn. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass es ja durchaus sein kann, dass neue Frameworks, neue Sprachen aufpoppen und andere ersetzen. Und wenn du zum Beispiel als Zuhörer und Zuhörerin dich schon öfter mal ein neues Framework eingearbeitet hast, dann ist das nächste auch viel, viel einfacher. Das heißt, es hilft einfach, sozusagen über diesen Tellerrand zu gucken und nicht zu sagen, ich bleibe bei dem, was ich kann, sondern ich gucke auch und bewege mich aus meiner Komfortzone heraus, ich gucke mir neue Sachen an. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt.
Ja, ganz genau. Da möchte ich noch kurz ergänzen, das ist ja auch nicht so, dass sich Frameworks immer zu 100% unterscheiden. Das ist ja das, was du meintest mit das Nächste, was du dir anschaust, fällt dir leichter zu verstehen, weil Programmierkonzepte, die allgemein Paradigmen und Konzepte dahinter, die wiederholen sich ja. Klar, die Syntax sieht immer mal ein bisschen anders aus und dann gibt es vielleicht doch mal noch so ein, zwei fancy Momente in einer neuen Sprache, wo du dir denkst, oh, haben sie echt cool gelöst. Aber wenn du alles irgendwie schon mal gesehen hast, fällt es dir auf jeden Fall wesentlich leichter einzusteigen und vor allem auch neue Probleme, die auftauchen, zu verstehen und zu lösen.
Ja, also, hast du da ein Beispiel, wo du sagst, okay, das ist zum Beispiel was, was mir geholfen hat, aus verschiedenen Welten, sage ich jetzt mal, was zu kombinieren beispielsweise?
Ja, also ich hatte erzählt, dass ich mir als letztes Mal genauer das Electron Framework angeschaut habe und ein Punkt dabei war die ganze Prozesskommunikation. Also ich will es jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, aber im Prinzip hast du zwei Prozesse und die müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Mhm. Und das habe ich halt relativ schnell verstanden oder kapiert, was sie von mir wollen, weil es halt einfach von der Theorie dahinter das Publish-Subscribe-Prinzip ist und dass ich, keine Ahnung, in der Robotik mit dem ROS schon mal verwendet habe, beispielsweise. Das war zwar dann C++, eine andere Sprache, aber das Grundkonzept kannte ich. Und dann weißt du halt, okay, ja gut, so über Channels muss ich halt miteinander kommunizieren. Fertig. Nur mal so als Beispiel. Ja. Und das ist genau der Punkt, was ich meinte. Beim allerersten Mal denkst du dir vielleicht so, verstehe ich gar nicht, was da passiert. Dann irgendwann kommst du an den Punkt, habe ich schon mal gesehen, sieht syntaktisch jetzt anders aus, aber ich weiß grundlegend, was zu tun ist. Und dann kommst du halt auch schneller dahinter.
Ja. Also du kanntest quasi ein Prinzip aus der Robotik und hast dir gesagt, okay, das kenne ich, das ist jetzt zum Beispiel im, ich sag mal, Webbereich sehr, sehr ähnlich oder eigentlich das gleiche Prinzip, was dahinter steht. Und deswegen, das konntest du gleich verwenden.
Es sind zwei verschiedene, grundlegend verschiedene Frameworks. Das eine ist ja so ein Operating System und das andere, ja gut, ist halt ein Framework für plattformübergreifende Softwareentwicklung, sagen wir mal so, ne?
Ja.
Und nichtsdestotrotz hatten beide das Problem, wie kann ich denn jetzt die Kommunikation prozessübergreifend machen? Mhm. Und haben sich beide dann quasi für dieses ähnliche Prinzip, was so unter dem großen Punkt Publish Subscribe steht, entschieden.
Ja.
So. Und dadurch, weil ich es beim einen schon mal gemacht habe, wusste ich ja beim anderen, okay, gut, das wird jetzt ähnlich laufen.
Mhm.
So.
Ja.
Also das meine ich halt damit, genau. Und das ist halt das über den Tellerrand schauen. Keine Ahnung, da machst du halt mal was im Robotikbereich, was auch ein extrem cooler Bereich ist, also technische Informatik oder auch hardware-nah, Embedded. Embedded ist auch ein gutes Stichwort. Ich kann jedem empfehlen, auch mal im Embedded-Bereich was zu entwickeln, damit man einfach sich mal wirklich mit anderen Problemstellungen befasst, wie beispielsweise Speicherlimitierung und Rechenlimitierung. Mhm. Weil gerade im Webbereich achten viele Entwickler gar nicht darauf, effizient zu programmieren. Und im Embedded-Bereich ist das essentiell, weil du einfach wesentlich weniger Speicher zur Verfügung hast. Die Cores einfach wesentlich weniger Rechentaktung haben.
Also du hast quasi da, ja, du kriegst quasi aus diesem Bereich so ein bisschen das Verständnis über Effizienz, über Komplexität
vielleicht das Gefühl. Genau. Ja. Genau. Und deswegen, also das wäre zum Beispiel für meine persönliche Erfahrung, dass mir das Programmieren im Embedded-Bereich auch stark geholfen hat, sich darüber Gedanken zu machen. Ne?
Ja.
Und um auch nochmal einen Punkt aus vergangenen Folgen aufzugreifen, das Ganze spielt natürlich in einen Punkt extrem rein und das ist Üben, Üben, Üben. Wenn ich gerade am Anfang der Softwareentwicklung stehe, warum nicht sich verschiedene Bereiche angucken? Klar kann man sich denken, oh, ich kann ja das eine noch nicht mal komplett richtig und jetzt soll ich mir was anderes angucken. Ja, aber so what, wenn du Bock drauf hast, mach es, schau es dir an. Das wird dir auch in dem anderen Bereich wieder helfen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Genau, ich kann ja nochmal zusammenfassen. Also wir haben jetzt als erstes, probieren geht über studieren. Zweitens, nicht getesteter Code ist fehlerhaft. Drittes, Learning, lass dein Ego raus, sei kein Hero. Und der vierte Punkt, den wir gerade besprochen haben, schau über den Tellerrand, guck dir ein paar neue Sachen an, bleib nicht da, wo du bist, erweiter deinen Horizont. Ne?
So. Ganz genau.
Und dann haben wir noch den
entscheidenden fünften Punkt.
Genau.
Hau raus.
Der ist natürlich das, was wir am Ende jeder Folge auch predigen. Und das ist gemeinsam besser. Dafür wollen wir auch stehen. Und das ist ja auch genau das, was Coding Buddies überhaupt im Grundgedanken überhaupt erst, sag ich mal, hat entstehen lassen. Und zwar voneinander zu lernen. Denn es ist einfach unglaublich wichtig, dass man nicht nur alleine lernt, sondern auch zusammen lernt oder halt auch von anderen lernt. Ne, also für mich ist es immer so ein ganz wichtiger Punkt, angenommen, man arbeitet mit jemandem zusammen und hat das Gefühl, zum Beispiel, weiß ich, du arbeitest vielleicht als 10 Jahre in der Softwareentwicklung oder länger und jetzt kommt jemand von der Uni. Da könnte man sich natürlich hinstellen und sagen, ja gut, der kann ja nichts oder der kann definitiv weniger als ich und deswegen möchte ich, von dem kann ich nichts lernen. Und wenn man mit so einer Einstellung reingeht, ist es irgendwie blöd, finde ich zumindest, weil wenn du sagst, ey, ich kann von jedem etwas lernen, dann sensibilisierst du dich auch dafür zu sagen, okay, ich höre der anderen Person zu. Es ist vielleicht wertvoll, was diese Person zu sagen hat. Und somit fängst du überhaupt erst an, dich darauf einzulassen, auch von anderen zu lernen. Also auch von Leuten, wo du vielleicht von vornherein vielleicht denken magst, von dem kann ich ja oder von der Person kann ich ja gar nichts lernen. Ja, und das ist, finde ich, für mich immer ein wichtiger Punkt.
Ja, es sind ja auch einfach verschiedene Sichtweisen, die dann aufeinandertreffen. Na?
Ja.
Und so dieses böse Wort Fachidiot trifft da manchmal auch ganz gut zu, weil du hast deine Sichtweise und du hast es 5-mal so programmiert und du wirst es zum 6. Mal auch wieder so lösen, das Problem. Und jetzt kommt einer mit einer anderen Sichtweise und sagt so, ja, wir können das auch so machen. Weißt du, und du bist halt, manchmal, man fährt halt fest, das ist so. Und deswegen ist dieser Austausch so wichtig, um einfach auch mal andere Sichtweisen mit dazu zu nehmen und zu betrachten und dann vor allen Dingen über Probleme auch zu sprechen. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig. Wenn man vor einem Programmierproblem steht, also man soll was implementieren, weiß noch nicht so wirklich wie, einfach drüber sprechen. Jeder kann seinen Input geben und man entwickelt zusammen eine Lösung beziehungsweise einen Lösungsansatz, weil wie wir ja vorhin schon meinten, probieren geht über studieren. Es wird wahrscheinlich nicht die 100%ige finale Lösung sein, deswegen Lösungsansatz und dann probiert man den aus und dann entwickelt sich daraus die finale Lösung, sage ich mal. Ne?
Ja.
Also auch dieses ganze Konzept von Brainstorming dahinter gilt ja auch fürs Coden.
Ja. Und auf der anderen Seite, weil ich jetzt auch gerade vorhin nochmal meinte, dass man zum Beispiel was von Leuten lernen kann, wo man vielleicht das Gefühl hat, dass man vielleicht besser, also selber schon höheres oder ein umfangreicheres Wissen hat. Was ich zum Beispiel auch kenne von mir selber, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auch, wo ich am Anfang meiner Softwareentwicklungslaufbahn stand, sage ich jetzt mal, da hatte ich zum Beispiel auch manchmal das so ein bisschen das, wie sagt man, dass die Angewohnheit, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand war, der auch besser war und gesagt hat, ja, guck mal so und so, also offensichtlich für mich war das klar, der war besser oder die Programmiererin war besser. Dann war für mich so, ja, boah, ja, finde ich ja jetzt, ja, ist doch gut, verstehe ich schon. Ne? Also einfach so ein bisschen so abblockend das Ganze entgegenzunehmen, ohne wirklich zu sagen, Moment, warte mal, ich kann jetzt wirklich was von dieser Person lernen, das ist richtig wertvoll. Und ich kenne das auch heute oft, dass es dann, dass schnell mal gesagt wird, ja, das habe ich verstanden. Ja, ja, passt schon oder so. Aber eigentlich wurde das gar nicht verstanden. Das heißt, ja, generell, so, ich kenne es von mir, ich kenne es von anderen, dass sich dann selbst nicht die Blöße gegeben wird, zu sagen, nee, ich habe das noch nicht verstanden, ich würde es gerne wissen. Weil dann kann man ja wirklich was lernen. Und meistens ist der Gegenüber oder die gegenüberliegende Person ja nicht so drauf, dass die sich dann denkt, ich habe es dir jetzt einmal erklärt, ich will es dir jetzt nicht nochmal erklären, verschwende nicht meine Zeit.
Sondern, ja. Interessanterweise, ne, würde man ja als Person, die sich dann nicht traut, nochmal zu fragen, ja schon quasi die Entscheidung dem anderen abnehmen, wie diese andere Person das findet. Das ist halt immer das Interessante dabei eigentlich, ne? Also man sagt, ah ja, ich will ihn nicht nerven, ich will mir nicht die Blöße geben, aber man weiß ja gar nicht, ob das den anderen nervt. Vielleicht denkt er sich ja auch, ja, kein Problem, ich möchte, dass du es verstehst, ich werde es dir einfach nochmal erklären und ich versuche es dir in anderen Worten zu erklären. Weil in dem, ja, Moment, wenn man Sachen erklärt, versteht man manchmal selbst auch noch ein paar Punkte genauer.
Ja, definitiv. Und zusätzlich kann es ja auch sein, dass der andere oder also die andere Person sich denkt, ja, Moment, ist ja cool. Der macht ja richtig mit. Ne? Genau. Also der andere macht richtig mit, die andere Person hat richtig Bock auf das, was wir hier gerade machen. Es wird nachgefragt und damit kannst du natürlich auch irgendwie hinkriegen, irgendwie vielleicht eine gewisse Art von Motivationsschub auf Seiten des Erklärers oder der Erklärerin zu erzeugen.
Ja, finde ich auf jeden Fall ein mega Punkt von dir gerade, auch so als letzten Punkt zu diesem Learning, weil ganz klar, Coden macht Spaß und soll Spaß machen und das macht vor allem im Team Spaß. Und wenn man da irgendwelche Ängste bei hat oder sich nicht traut, Wissen irgendwie vorenthält und was wir alles jetzt besprochen haben, mindert das am Ende nur den Spaß und schadet dem Projekt. Das kann man einfach, wenn man wirklich ganz klar so sagen. Und deswegen ist es auch einfach dieses Hashtag gemeinsam besser genau die Aussagekraft dahinter, die es braucht.
Ja, auf jeden Fall. Und da darf man sich dann auch nicht hinstellen und sagen, zum Beispiel, wenn man das zusammen programmiert und vielleicht noch nicht so weit ist wie jemand anders, der mit dabei ist, dann darf man sich nicht sagen, oh Mann, so eine Kacke, ich hab's nicht hingekriegt, die Lösung zu erzeugen, was ja durchaus frusten kann, ne? Sondern vielleicht eher zu sagen, ah, ich habe es diesmal noch nicht hinbekommen, die Lösung selbst zu finden. Aber man lernt dadurch und man hat es ja am Ende im Team geschafft. Und selbst wenn einer momentan ab einem gewissen Punkt noch sozusagen so der Leuchtturm in einer Gruppe ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der immer der Leuchtturm sein bleiben muss, sondern dass man zusammen, sage ich jetzt mal, als Leuchtturm-Duo, Trio, was auch immer, auftreten kann. So, weißt du, ist jetzt
Leuchtturm-Duo.
Also, ich weiß,
was du meinst.
Ja. Dass man halt eben sagt, ey, man soll sich dadurch nicht frusten lassen, wenn man nicht selber auf die Lösung kommt. Das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Sondern sagt, ey, das bedeutet, dass ich heute wieder was gelernt habe. Und in einiger Zeit bin ich der oder die Person, die quasi anderen was beibringen kann. Und dann ist man gemeinsam besser. Ja, also in diesem Sinne würde ich sagen, können wir die Folge auch schließen. Ich hoffe, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen haben euch die 5 Learnings was gebracht und ihr könnt darüber vielleicht auch mal nachdenken und sagen, ey, irgendwie stimmt das oder nee, sehe ich ganz anders. Wenn das so ist, auf jeden Fall gerne mal auf uns zukommen, weil Diskussion darüber macht ja auch Spaß. Wenn ihr noch ein Learning habt, wo ihr sagt, das ist aber auch voll wichtig und das ist wichtiger als einer der 5 Punkte, die ihr da gerade geschrieben habt, aus meiner Sicht, immer her damit. Ihr könnt uns erreichen über Instagram beispielsweise. Wir haben auch noch, wir sind auch noch auf anderen Plattformen aktiv oder wollen auf anderen Plattformen anfangen, aktiv zu werden. Die Links dazu gibt es alle in den Shownotes unten. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, sagt es euren Freunden und Freundinnen weiter und ja, habt viel Spaß beim Programmieren. In diesem Sinne, eure Coding Buddies.
Gemeinsam besser.